Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Heute ein besonderer Gast, mein Kunde Dr. Günther Zürer.
Hallo.
Günther, grüß dich. Mein Lieber, wie steht's?
Danke, geht mir sehr gut. Ich bin gerade am Meer.
Ja, da kann es einem nur gut gehen, ne?
Ja, genau.
Jawohl, Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir. Wird richtig, richtig cool. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen?
Boah, das war ein weiter Weg eigentlich. Ja, also fotografieren tue ich schon seit meinem 12. Lebensjahr oder so. Aber richtig eingestiegen in die Fotografie bin ich durch mein Architekturstudium. Also Architekturfotografie, Eventfotografie. Ich war ja direkt bei den Architekten. Und in weiterer Folge hat sich eigentlich bei mir was rausgestellt, dass ich eigentlich tiefer schauen wollte, was ich in der Architektur gelernt habe. Und da bin ich draufgekommen, dass ja die Fotografie niemals nur das Foto alleine ist, sondern dass da eigentlich sehr viel mehr dahinter steckt, wie eben in Gebäuden auch. Ja. Bei mir war es die traditionelle Architektur dieser Erde, vor allem die Südsee. Das ist ein sehr schönes Gebiet gewesen und das war so zu sehen, dass eben Architektur nicht nur Konstruktion war, sondern dass das eben sehr viel Symbolik beinhaltet hat. Und diese Symbolik hat sehr viel mit den Menschen zu tun gehabt, mit den Völkern dort. Und es ist so wie bei allen Dingen im Leben eigentlich, wenn es einen tieferen Sinn hat, wenn man es mit Liebe, mit Hingabe tut, dann ist das was Gutes. Und so soll es auch in der Fotografie sein. Ja?
Sehr gut. Dann, ja. Du hast ja auch einen Doktor gemacht, ne? Genau. In was hast du einen Doktor gemacht und wie hilft dir das vielleicht auch in deinen aktuellen Fotoseminaren und Fotoretreats?
Ja, das ist genau dieses Thema, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also wie gesagt, ich habe Architektur studiert an der TU Wien und habe dann in Kultur- und Sozialanthropologie, also kurz gesagt Ethnologie, in materieller Kultur promoviert. Das heißt, das war das Erstfach und das Zweitfach war Architektur. Ich habe da sozusagen die Technik der TU Wien mit der menschlichen Seite der Uni Wien verbunden und das war sehr interdisziplinäre Arbeit. Da ist eigentlich die Idee entstanden. Ja, und ich habe dann parallel auch noch etwas gemacht in München. In der Nähe von München in Ebersberg habe ich eine zweijährige Ausbildung zum Transformationscoach gemacht, noch weil ich einfach mehr über das Menschsein wissen wollte, mehr über Gefühle, über Emotionen, was ja überall auch in der Fotografie sehr stark vorhanden ist. Und das hat mir auch geholfen, dieses ganze Paket, die Kraft des Sehens, so heißt ja meine kleine Firma, also rüberzubringen. Ja, den Inhalt quasi, die Kraft des Sehens rüberzubringen und den Menschen zu vermitteln.
Sehr schön. Dann, für Leute, die ein bisschen außenstehender sind, man kann sich da ein bisschen wenig drunter vorstellen, die Kraft des Sehens, was heißt das? Man weiß jetzt zum Beispiel Fotoseminare, ne, man kennt sich mit Fotoseminaren aus. Was ist der Unterschied bei dir? Was ist ein Fotoseminar bei dir und was ist die Kraft des Sehens?
Die Kraft des Sehens, das mag man vielleicht falsch lesen im ersten Moment, die ist nicht nur auf das Sehen alleine bezogen. Also wie gesagt, wenn man sich in so spirituelle Lehren auch hineindenkt und wenn man auch traditionelle indigene Architektur sieht, hat das eben sehr viel mit Emotionen zu tun. Ja. Wie soll ich das am besten erklären? Ich wollte mich niemals Dr. Günther Zürer Photography nennen, weil ich sage einmal, das sind 3 Millionen Fotografen auf der Welt, die dieses Photography hinten dabei haben. Und mein Inhalt war eben ein anderer, die Kraft des Sehens, mehr als nur ein Foto. Ja, es ist also nicht der Fokus alleine auf Technik, alleine auf das Foto, was ja in der Fotografie sehr stark vorangetrieben wird, auch durch die Industrie selbst, die Foto, die Kameras herstellen. Es geht einfach um das, was dahinter ist, was das Foto entstehen lässt. Ich sage immer so schön, Fotografie ist niemals das Foto alleine. Es ist immer das, was davor und danach ist. Ja, das Foto ist sozusagen das Endprodukt. Und wenn man dabei gewesen ist, wenn man das mit Hingabe gemacht hat, wenn man Faszination erlebt hat, dann wird das Foto auch gut werden, weil diese Emotion, die dabei steht, ja dann mehr oder weniger die Geschichte ist, die im Foto verankert ist. Ja, also hat sehr viel mit Menschen zu tun. Das heißt aber nicht, dass ich Technik nicht anwende. Also ich liebe Technik, gar keine Frage. Sonst könnt ihr auch nicht diese Fotos machen. Aber ich sage immer, Technikgestaltung ist die eine Seite, aber meistens vergisst man den Menschen dabei. Und der ist ja wichtig. Und dabei meine ich nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sondern offen zu sein für das, was ist. Ja, also es ist eine, kann man eigentlich sagen, eine Meditation. Ja. Fotografie hat eine sehr große meditative Kraft, weil es genau das schafft, was eigentlich jedes Seminar in einem, also Yoga-Seminar, Meditationsseminar erreichen möchte, nämlich ins Jetzt zu kommen. Du kannst denn jetzt fotografieren, wenn du begeistert bist von einem Sonnenuntergang, dann bist du automatisch im Jetzt. Das brauchst du niemandem beibringen. Und wenn du, also ich habe ja da noch einen Hintergrund, die sogenannten vier Fotozeiten, da kommen wir wahrscheinlich eh später noch drauf zu reden, aber dieser Ablauf dahinter, der da steckt, der hat auch sehr viel mit Bewegung zu tun. Mit Bewegung des Körpers, aber auch vor allem des Geistes. Also es geht wie in der Architektur, die Summe aller Kräfte ist null, sonst fällt das Haus um. Du musst körperlich und geistig im Gleichgewicht sein, weil wenn dein Kopf frei ist, dann bist du offen für die Schönheit der Natur. Und dann kannst du das auch richtig empfinden und richtig sehen. Ja? Und das ist die Kraft des Sehens. Niemals nur das Auge, ja, immer der ganze
Das,
Mensch.
super, da können wir gleich mal ein bisschen gleich tiefer reingehen, wie das überhaupt so aufgebaut ist, wie man das überhaupt dann dementsprechend umsetzen kann. Generell, das ist, glaube ich, bei sehr vielen Fotografen, Filmemachern so, auch wenn es vielen nicht bewusst ist, aber bei mir sind zum Beispiel auch sehr, sehr viele Kunden, die auch einen Burnout durch den aktuellen Hauptjob oder alten Hauptjob hatten und so ein bisschen abgebrannt sind. Und die Fotografie ist so ein bisschen so der Ausweg, so dass die Fotografie ist so ein bisschen das, was die erdet. Und was die so ein bisschen wieder zurückholt, was ihnen auch vielleicht wieder ein bisschen Spaß macht oder generell was im Leben so wieder so die Waage wieder ins Gleichgewicht bringt. Das ist tatsächlich bei sehr vielen so und bei sehr vielen meinen Kunden, wo das sozusagen so ein bisschen der Anker ist. Ich glaube, das ist bei dir sozusagen noch ein bisschen nochmal eine Schippe drauf, dass Leute das wirklich komplett bewusst wahrnehmen und so eine bewusste Reise dafür eigentlich mal machen. Bei dir auf der Webseite zum Beispiel sind ja häufig auch verschiedene Sachen anzubieten, zum Beispiel jetzt Fotoseminare, Fotoretreats und Fotoreisen. Was ist denn zum Beispiel auch der Unterschied zu diesen drei Sachen?
Ja, also einerseits dieser Grundstock, dieses Burnout. Ich sag's einmal so, es ist nicht nur Burnout alleine, es sind auch manchmal auch die geistigen, das Denken des Menschen, das sich selbstständig macht. Ja, also es haben ja viele Menschen oft das Problem von Ängsten oder was auch immer im Leben ist, von irgendwelchen Problemen. Und das ist permanent vorhanden, permanent im Kopf. Das ist die eine Seite, ja. Und die Fotografie soll dazu dienen, eben das Ganze mehr oder weniger wegzunehmen, den Geist wieder frei zu machen. Und deshalb habe ich diese drei verschiedenen, sind ja im Grunde sind sogar vier, die drei vier verschiedenen Themen gemacht. Fotoseminare, ich habe sie Seminare genannt, bei Fotoworkshop oder Fotokurs klingt mir irgendwie zu einfach, ja. Fotoseminare sind sehr technisch, sagen wir mal. Ja, sehr technisch, trotzdem auch mit Emotion dabei. Fotoretreats sind, und da steckt das Wort Retreat dahinter, was Rückzug bedeutet, eben quasi der Sinn dahinter, dass man sich zu sich selbst zurückzieht, ja, in der Natur zu sich selbst wiederfindet. Das ist ein sehr schöner Prozess, weil ich habe die Erfahrung gemacht bei vielen Menschen, die haben solche Probleme, egal ob es Krankheit, Tod, Sorgen, Ängste, was auch immer es ist, ja, Burnout auch, ja, die müssen wieder ihren Platz finden. Und den finden sie zuerst bei sich selbst. Und das Besondere ist, wenn man in der Natur ist, dann ist man ja mit dieser natürlichen Energie umgeben, die man ja selbst eigentlich auch ist, weil man ist ja ein Teil der Natur. Da wird quasi dieses Gleichgewicht wiederhergestellt. Einfach nur durch das Sein, durch dieses am Ort sein, es mitzuerleben, weg von allen anderen Dingen zu sein, das Denken auszuschalten durch eine Sternschnuppe oder was auch immer. Ja, man kommt ins Jetzt und das ist diese große, ich sage ja schon, therapeutische Kraft, die in der Form von Fotografie steckt. Ja, also, ja, und Fotoreisen sind dann eigentlich Reisen, die ich teilweise auch noch übersee mache. Also Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Hawaii zum Beispiel ist so eine Geschichte. Ich bin so Südsee-Profi, sage ich mal, ich habe vieles besucht dort, deshalb ist das naheliegend, dass ich nicht nach Norwegen fahre, weil dann würde ich mit 2000 anderen Fotografen einreihen, sondern ich fahre dorthin, wo keiner hinfährt. Und Südsee, Samoa, Hawaii, Neukaledonien, wahrscheinlich auch die Marquesas-Inseln, das ist in Planung. Also das sollen Gebiete sein, eben unvergessliche Reisen, unvergessliche Emotionen, die man eben ein Leben lang behält.
Das auch schon mal super.
Ja.
Dann sind das denn, also es hat ja auch alles so mit Fotografie zu tun.
Ja.
Sind das denn dann alles Leute, die auch Fotografen sind, oder können auch Leute daran teilnehmen, die gar nichts mit der Kamera zu tun haben? Wie sind das alles nur Ärzte? Wie läuft das ab?
Es ist so, dass tatsächlich von absoluten Profi bis zum absoluten Anfänger alles dabei ist. Ja, das mag jetzt dann zwar verrückt klingen, weil man hat immer so diesen Fokus auf ein Anfängerseminar, ein fortgeschrittenes Seminar oder das Seminar für, was weiß ich, Stillleben oder was auch immer. Nein, ich mache das so, ich mache da keinen Unterschied von der Art und Weise, wie die Menschen fotografieren. Ich hatte zum Beispiel jemanden in Hawaii dabei, der hat mit seinem Handy 15.000 Fotos gemacht. Ja, aber das war das Erleben. Ja. Es ist so, dass diese Menschen, wenn sie zusammenkommen, die kennen das vor allem auch aus den Bergen, weil ich ja Bergsteiger bin und dort viel anbiete, dass da eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Kameradschaft entsteht, wenn man etwas erlebt. Ja. Aber das heißt aber auch, dass der eine, der Profi ist oder der besser ist, dann demjenigen, der nicht so gut ist, hilft. Und dieses Helfen verbindet. Ja, das heißt, man erlebt gemeinsam. Es wird keiner, oder ich habe das noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, boah, was machst du da? Ja, du mit der Kamera brauchst gar nicht rausgehen. Nein, es geht genau ums Gegenteil, ums Dabeisein, ja, ums Miteinander dabei sein oder auch gemeinsam alleine zu sein, ist auch ein schönes Wort, das ich immer wieder verwende, weil nämlich dieses Gefühl, ich sage es immer, ist nicht das Foto, es ist das Gefühl, das Besondere ist, was den Menschen so gut tut. Und deshalb macht man ja überhaupt einen Urlaub, weil man sich einmal 2 Wochen überhaupt erholen möchte, ja, und alle diese Dinge. Aber man kann das durch die Fotografie eben auch erfahren. Und da muss man nicht weit weg, das geht auch beim Deich im Nachbardorf sozusagen. Nur man muss zur richtigen Zeit dorthin gehen und abwarten. Warten, was passiert? Was passiert im Sonnenuntergang? Was ist das Spiegelbild? Wie verändert sich das Licht? Wann kommen die Sterne raus? Und, und. Das sind so Dinge, die einfach offen sind für, ja, oder wo man offen sein muss, wo man nicht mit Zwang fotografiert. Ja.
Ja, ich glaube, das ist schon ganz passend. Gerade auch die Fotografie, das ist ja auch dieses Moment abwarten, vielleicht zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das quasi in Kombination zu sagen, okay, das ist ja quasi fast wie Urlaub, ne, so ein Rückzugsort, gerade mit den
Ja.
Retreats, wie du gesagt hast, und dann auch noch alles Gleichgesinnte, weil es würde ja niemand dahin kommen zu dir, der das nicht genauso ähnlich sieht oder den nicht dasselbe Ziel hat. Und ich glaube, dadurch kommen so halt viele zusammen, ne? Leute, die einen verstehen. Geiler Urlaubsort, gleichzeitig auch noch ein bisschen zur Ruhe kommen und den Moment einfangen. Ich glaube, das sind viele
Ja,
Komponenten, die
ja.
da aufeinandertreffen.
Ja, es ist so, ich hab das Gefühl, wenn ich die Menschen so kennenlerne, es sind viele, die wiederkommen, es sind viele neue, die immer wieder kommen, die suchen danach, die suchen nach einem Sinn. Wie gesagt, man ist permanent mit Druck und Zwang in jeder Art von Beruf konfrontiert. Ob das jetzt eigener Druck ist, den man sich macht, oder den Druck, den man durch die Art von Arbeit, durch ein Projekt, das fertig sein muss. Ich kenne das ja aus der Architektur, das ist ganz heftig und so. Aber dieser Druck, der ist permanent vorhanden. Und ich habe, ohne es eigentlich zu wissen, habe ich begonnen damit, eben zu sagen, ich gehe ohne Druck und Zwang hinaus. Und da ist mir eben die Zen-Fotografie auch und das Auge gekommen, sage ich mal, wo so ein schöner Satz drinnen steht, geh hinaus, ohne ein Foto machen zu wollen. Ja, es mag für einen Fotografen, der so in dieser technischen Linie drinnen ist, so total verwirrend sein. Ja, das heißt überhaupt nicht, dass man nicht fotografiert, aber es heißt, dass man sich den Druck wegnimmt, dass man offen ist für das, was ist. Und das ist ja eigentlich immer der beste Weg, diese Widerstandslosigkeit im Leben, um etwas zu schaffen, zu erreichen, um dann diese Gefühle von Präsenz, von Hingabe, was auch immer da in der Natur geschehen mag, mit dir selber geschehen mag, um das zu erleben. Ja, das ist eine ganz besondere Erfahrung. Ich habe viele Menschen erlebt, die wirklich knochenharte Arbeiter sind, die in Firmen, was weiß ich, Personalchefs waren oder eben Ärzte und alles Mögliche. Aber hier sind zum Beispiel Leute, die auch also eigene Firmen besitzen, große Firmen und so, aber dieses Freisein, dieses Nicht-Denken müssen, dieses Nicht-Erklären müssen, diese ganzen Dinge, das ist für eine gewisse Zeit ist das sehr befreiend, um sich die Energie aufzubauen wieder, um den Alltag besser zu schaffen.
Ja. Sehr, sehr schön. Vielleicht für Leute ist das vielleicht noch gar nicht so ganz klar. Man denkt jetzt, okay, man geht da hin, macht Urlaub, dann macht man ein paar Fotos so, das war's. Kannst du vielleicht so für Leute, die gar keine Ahnung haben, mal so einen Tagesablauf mal von Anfang bis Ende erklären, was genau macht ihr, wie sieht so ein Tagesablauf aus?
Also ich versuche noch ein weiteres Ding zu vermeiden, dass ich die Abläufe so dermaßen in Beton meißle, ja, weil in der Landschaftsfotografie ist das eigentlich wetterabhängig. Man muss das sagen. Man muss da flexibel sein, so wie im Leben halt eben auch, ja. Ich richte mich da sehr nach dem Wetter. Ich kann das Wetter sehr gut lesen, sehr gut interpretieren. Ich war früher mal Paragleiten und da war Wetterkunde natürlich ganz was Wichtiges. Deshalb kann ich Wolken gut lesen und so, was in den Bergen natürlich wichtig ist. Aber im Endeffekt gibt es zum Beispiel hier, ich bin jetzt in Kroatien im Vier-Sterne-Hotel, Grand Hotel Kvarner Palace in der Kvarner Riviera und veranstalte da ein Seminar. Gestern war Regen, ja, wir haben gesagt, wir gehen nicht auf die Insel, nicht ans Meer raus, sondern wir fahren ins Landesinnere. Wir sind in der Früh losgefahren, dass wir um 7 Uhr bei den Blitwitzer Seen sind und haben dann quasi als fast Erste, die dort reingegangen sind, den ganzen Tag Zeit gehabt, dieses wunderschöne Naturschauspiel dieser Terrassenlandschaften mit den Wasserfällen dazwischen zu fotografieren. Wir waren 8 Stunden drinnen. Wir haben fotografiert, wir haben Pause gemacht, wir sind mit dem Schiff gefahren, wir haben miteinander geredet, wir waren essen, Kaffee trinken. Also es war alles dabei. Das ist aber jetzt ein Naturpark gewesen. Auf dem Berg schaut es so aus, dass ich da zum Beispiel ganz stark in die Nacht gehe. Ja, das ist zwar anstrengend für Menschen, aber das ist auch gut, weil der muss ja auch sozusagen ein bisschen sein eigenes Leben spüren, weil dann wird er wach, ja. Und dann beginnt eben die Faszination der Nacht, dass man irgendwo ist, ganz einsam, ganz alleine, es ist still und man sieht die Sterne, den Sternenhimmel. Man beobachtet bewusst den Sternenhimmel. Und bei vielen, vor allem bei den Anfängern ist das so, aber auch bei Profis, wenn die das erste Sternenfoto dann auf der Kamera sehen, ist das dieses typische, wow, ja, das funktioniert, wusste ich nicht, ja. Und dieser kleine Moment gibt oft den Ausschlag, um mehr zu wollen, ja. Also mehr von den Dingen zu erleben. Das finde ich halt einfach so schön. Es gibt tolle Sternefotografen, ich tue das ja auch sehr gerne und mache das auch sehr oft, aber dieses Erlebnis, dieses Aha-Erlebnis, diese Freude, die da aufkommt, das ist das Wesentliche bei dem Ganzen. Und darauf baue ich eben meinen ganzen Tag auf. Wie schaut das Wetter aus? Gehen wir raus zum Sonnenaufgang? Ja, passt. Morgen fahren wir mit dem Motorboot nach Krick rüber, machen einen Sonnenaufgang, fahren zurück, gehen frühstücken, rasten uns aus und am Nachmittag geht es wieder mit dem Motorboot raus zu einem wunderschönen Sonnenuntergangsplatz mit einer Kapelle auf einer einsamen Insel, die nicht bewohnt ist. Und da werden wir dann bis 22 Uhr sowas dort. Bleiben wir mit dem Motorboot wieder zurückfahren.
Ja, ja geil. Klingt traumhaft. Gerade auch, wenn man ein bisschen, so ich sag mal, dadurch, dass du das ja alles planst und das alles machst und genau weißt, wo man hingeht und einen Spot, da kann man sich, glaube ich, auch so ein bisschen fallen lassen, ne, und einfach so den Moment genießen, weil du leitest ja das alles. Das ist eigentlich ganz entspannt. Wie ist das jetzt zum Beispiel, du machst ja auch, wie du schon sagst, das mit dem Sternenhimmel, Nacht und sowas. Muss man da denn dann auch bestimmtes Equipment schon vorrätig haben oder bist du dann irgendwie so, dass du dann berätst, was man mitnimmt, weil ich sag mal so einen klaren Sternenhimmel oder sowas, da braucht man ja auch bestimmt eine gewisse Kameraqualität schon, um das aufzufangen, oder?
Ja, also das ist unterschiedlich. Die neueren Kameras sind natürlich um einiges besser als wie die vor 10 Jahren produziert worden sind. Und es kommt natürlich auch auf die Sensorgröße drauf an. Also ich habe das schon auf meiner Webseite oder speziell auch sogar bei dem Seminar auf meiner Webseite beschrieben. Vorteile sind natürlich Vollformatsensor, APS-C geht auch, hochöffnendes Objektiv ist natürlich auch ein Vorteil, aber ich weiß, dass man auch mit Blende 4 oder was die Sterne fotografieren kann. Man kann das decken, man kann eine Nachführung verwenden, was auch immer, ja. Also es sind verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich werde niemals in einem Seminarraum erklären, wie das funktioniert, sondern immer on location unter 4 Augen, weil da ihr auch irgendwie so diese Angst davor, etwas nicht zu schaffen, bei den Menschen weg ist, ja. Und das funktioniert eigentlich alles. Es funktioniert immer wieder. Ich habe sogar jetzt einen Teilnehmer dabei, der hat das iPhone 12, 13, keine Ahnung, was jetzt da ist. Der haltet das hin und zeigt mir die Milchstraße. Ja, ist natürlich qualitativ nicht so gut wie beim Vollformatsensor, aber das Aha-Erlebnis hat er auch. Ja. Und das finde ich eigentlich schön. Es ist Technik, Gestaltung, Menschsein. Das ist die Verbindung von dem Ganzen. So soll es oder so möchte ich es eben weitergehen.
Ja. Sehr gut. Ja, ich persönlich halte noch nichts, also wer weiß, wie es kommt, aber ich halte aktuell noch nicht so viel von Handykameras und das sozusagen verwenden. Aber klar, das kann ja auch erstmal der Einstieg sein, dass er vielleicht auch dabei ist. Dann sieht er, okay, das sieht ja schon mal einigermaßen okay aus. Und das ist hingefallen. Also, das sieht ja schon mal einigermaßen okay aus. Und bei den Kollegen da drüben sieht es ja noch richtig geil aus, ne, weil so eine Kamera, so eine Vollformatkamera oder sowas, oder je nachdem, was ein Objektiv auch, kann natürlich da viel mehr herauskitzeln. Und vielleicht bringt ihm das ja sogar noch ein bisschen näher zum Thema Fotografie dann rein. Ne?
Ja, also ich habe Leute gehabt, die sind kommen mit, das war so ein Freund von mir, der hat die P-Alpha 6000 von Sony gehabt, vor Jahren. Ja, das ist schon viele Jahre her, 5, 6 Jahren. Der hat damals das erste Mal mit dieser kleinen APS-C-Kamera ein paar Sterne eingefangen. Das geht eigentlich sehr gut sogar mit der. Ja. Die hat auch kein hochöffnendes Objektiv dabei gehabt. Aber der hat so eine Leidenschaft da entwickelt, wie soll ich sagen, jetzt fotografiert er mit Zeitraffer, mit Schienen. Er macht das Ganze, absolut professionell mit Videos und alles. Und ich finde es einfach schön, wenn jemand die Leidenschaft dafür so entwickelt und dann selbst mit seinen Kindern rausgeht, um die Sterne zu fotografieren. Er ist auch immer wieder mit mir mit dabei. Er sagt halt auch immer, er möchte neue Orte kennenlernen, die er selbst nicht kennt. Da habe ich ein gutes Näschen dafür, weil ich meide auch meist die Orte, wo die ganzen Leute hingehen. Ja, ich kann mir das nämlich auch sehr gut aussuchen oder besser gesagt rausfinden, wo es Orte gibt, wo man alleine sein kann und die trotzdem wunderbar sind. Und das macht halt das Erlebnis besonders.
Ja, ja, das glaube ich auch, weil an sich will ja jeder gerne Urlaub machen und jeder, der Fotograf ist, fotografiert auch gerne im Urlaub. Ja. Und hier kann man so alles so ein bisschen kombinieren. Ne? Geile Orte, wo man vielleicht gar nicht dran gedacht hat. Ablauf kümmerst du dich sowieso drum, man macht geile Fotospots und trifft sich mit Gleichgesinnten. Also da kommt irgendwie, wie vorhin erwähnt, schon irgendwie alles so zusammen, das ist eigentlich ganz geil. Inwieweit planst du denn die Sachen schon im Voraus? Also hast du jetzt schon für 2024 irgendwelche Reisen geplant oder sogar bis 2025? Wie gehst du so einen Zyklus denn so durch?
Ja, also bis 2024 habe ich schon einiges geplant. Ich mache das immer so, wenn das Seminar oder das Retreat, was jetzt heuer stattfindet, aus ist, dann gebe ich das nächste Jahr rein. Ja, es sind schon einige geplant. Fotoreisen gehen, also vor allem, wenn es jetzt um die Südsee geht, Neukaledonien zum Beispiel oder so, das muss ich mindestens 1,5 Jahre vorher planen schon. Also es ist ja auch immer so, ich mache die Reiseplanung, wohin soll es gehen, weil ich die Orte kenne und ich habe eine Agentur im Hintergrund, die dann sozusagen dafür schaut, dass die Hotels vorreserviert sind, die Autos und wie das mit den Flügen und so alles organisiert ist und da kommt dann halt eben ein Gesamtpreis raus. Ja. Die Organisation ist für mich, also ich mache ja meine Website, wer sie gesehen hat, auch alleine, also das habe ich auch selber alles hochgezogen, weil ich auch im Mediendesign relativ gut bin. Also das ist auch gut, dass ich selbst pflegen kann. Die ganzen Texte stammen von mir. Und ja, also das ein Jahr Vorlaufzeit muss mindestens sein. Und ich sehe es, glaube ich, so im Internet. Manche machen das ein Jahr oder sogar oft 1,5 Jahre vor.
Ja, man muss auch gut planen, ne? Weil man muss sich ja dafür auch frei nehmen und dann auch so den Urlaub vielleicht auch beim Job einreichen oder als Selbstständiger natürlich einplanen. Wie lange geht in so einer? Also es ist natürlich wahrscheinlich auch immer unterschiedlich und so, aber ich sag mal so im Schnitt, wie lange geht ungefähr so ein Seminar oder Retreat, so eine Reise?
Ich habe das jetzt verändert. Vorher habe ich immer zwei Tage Seminare gehabt, aber ich bin draufgekommen, dass der Aufwand für so ein oder zwei Tage schon extrem ist. Ja, ich von 3 Tagen jetzt auf. Also unter 3 Tage möchte ich eigentlich gar nichts mehr machen, weil du steckst so viel Energie, so viel Zeit und Ideen da rein und es muss sich auch lohnen. Es ist ein Geschäft, ja, und du musst was dabei verdienen, das ist einfach wichtig. Das gehört natürlich zu dem Ganzen dazu und ja.
Ja, ist glaube ich eine gute Mischung. 4 Wochen. So, ja, okay, krass, ja, also Bis 4 Wochen ist natürlich schon ein bisschen sehr krass, aber ich denke mal so von 3 bis, 6 Tage oder sowas oder eine Woche, weil normalerweise man macht ja auch gerne so 1-2 Wochen Urlaub, aber es soll ja auch, man muss sich ja wie gesagt auch Urlaub nehmen, man muss auch als Selbstständiger, oder wenn man eine Firma hat, ja auch erstmal raus aus der Firma und auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja. Und wenn man nur 1 oder 2 Tage macht, ist natürlich auch ein bisschen zu wenig, weil dann kommt man gerade erst an, Gerade wenn man irgendwie jetzt weiter reisen muss oder fliegen muss, ne, dann vielleicht noch mit Jetlag oder so. Und dann brauchst du jetzt mal 1, 2 Tage, um überhaupt an dem Ort erstmal anzukommen, ne? Und natürlich ist auch immer das Wetter ein bisschen unterschiedlich. Dann ist es natürlich auch doof, wenn es mal 1, 2 Tagen regnet. Dann bist du natürlich bei den 2 Tagen, wo du da bist, ist da natürlich Regen. Das wäre natürlich auch doof. Ich glaube, ein paar Tage mehr sollte man sich da schon dann auf jeden Fall schon mal einplanen.
Ja, stimmt. Das Wetter ist auch ein Teil von oder ein Grund dafür gewesen, dass ich es länger habe. Die meisten sind 3 bis 7 Tage. Ich habe dann auch Reisen, die eigentlich in 2 Teilen bestehen. Also eine Woche einmal dort, die nächste Woche da oder man kann sie auch zusammennehmen. Und das mit den 4 Wochen, das ist halt auch eine spezielle Sache. Also wenn ich jetzt schon nach Hawaii fliege, also in die halbe Erde fliege, da bin ich ja fast 28 Stunden unterwegs, da habe ich einen Jetlag und alles. Wenn ich dort nur 2 Wochen bin, ist das zu wenig. Du musst einfach, also 4 Wochen, 4 Inseln war die Idee. Das lohnt sich einfach, weil da hat man wirklich die Möglichkeit, es intensiv zu sehen.
Ja, na
Ja.
klar. Also das klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Das ist natürlich dann eher was für Leute, die vielleicht schon ein erfolgreiches Geschäft oder Firma haben, wo sie sich auch so ein bisschen rausziehen können,
Genau.
weil gerade so als Angestellter irgendwo jetzt mal 4 Wochen oder sowas, der Schnitt ist ja, sage ich mal, so 2, 3 Wochen, was man sich so frei nehmen kann. Außer die hängen sich so eine Woche Krankheit oder eine Woche Krankheit vorne hinten
Ja,
ran. Ne?
genau,
Das
ja.
soll man ja natürlich nicht machen.
Ja.
Dann, wie ist das denn mit den Hotels? Da muss natürlich auch eine gewisse, also du hast ja jetzt schon für 2024 Plätze dort geplant oder sowas. Hast du mit den Hotels dann schon zum Beispiel auch irgendwelche Absprachen oder weißt du, da ist immer was frei oder weil, wie ist das jetzt, wenn du jetzt, sag ich mal, schon die ganze Fotoreise geplant hast? Und
Ja.
dann guckst du nach ein paar Monaten, willst du das buchen für dich und deinen Teilnehmer und das Hotel ist jetzt voll. So. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Gab es da schon mal irgendwie irgendwas?
Nee, das muss natürlich durchdacht sein. Also die Idee, war ja eigentlich meine Grundidee, ganz am Anfang, wie ich gegründet habe, eben Fotoseminare in Hotels oder Fotoretreats in Hotels anzubieten, weil so also kann man sich mit einem Yoga-Retreat vergleichen. Ja, man fährt eine Woche ins Hotel und hat eine Woche Yoga. Eigentlich ist es ja so, ich komme ja aus Österreich. Es gibt in Österreich so wunderbare, tolle Hotels, Luxusklasse, also überall in jedem Bundesland. Und jedes dieser Hotels hat eine ganz individuelle Region. Also sie ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen. Ja, und ein Fotoseminar bedeutet nichts anderes, als wie du bist im Hotel und statt Yoga fährst du halt in die Natur raus. Nach dem Abendessen auf dem Berg oder so wie hier eben im Hotel, ans Meer raus, auf die Insel Kriegt, Reiß-Loschini rüber. Du besuchst einfach die schönen Orte, was ja eigentlich viele Menschen, die Urlaub machen wollen, auch sehen wollen. Nur oft ist es dann dieses typische, ich habe einen Bus, da sind 20 Leute drin und dann fahren sie dorthin und du klapperst diese ganzen Gebiete eben in 1 oder 2 Tagen ab. Und bei mir ist es eben so, dass ich mir ausführlich oder ausgiebig Zeit nehme, um einen Ort kennenzulernen. Ja, und dann fährt man eben dorthin und fotografiert. Bei was für ein Licht auch immer, zu was für einer Tageszeit auch immer. Es geht, es funktioniert ganz tadellos und man kommt dann zurück und geht dann an die Bar oder ja, es ist eine Sache für ein Hotel, das ich auch so mache, dass das regional nur bei einem Hotel ist, damit nicht jemand anderer jetzt an oder sieht nicht selbst mir der Konkurrent bin dort. Das ist in Tirol, in Kärnten, in Salzburg, überall gibt es Hotels, die oder eben hier auch in Kroatien, wo dies veranstaltet wird. Und ich glaube auch nicht, dass das jemand anderer bis jetzt noch macht.
Das ist doch schön. Da hast du so deine Nische gefunden. Wahrscheinlich
Ja.
kennst du ja auch die Hotels wahrscheinlich schon teilweise in- und
Ja.
auswendig. Du machst das ja auch
Ja.
regelmäßig mal wieder in denselben Hotels mal wieder. Ist das denn so, dass die Leute dort auch für bestimmte Reisen relativ fit sein müssen? Weil ich sag mal, so einen Berg jetzt, sage ich mal, zu erklimmen, das ist ja natürlich jetzt auch nicht so einfach. Gibt es da so bestimmte, keine Ahnung, Voraussetzungen, dass du sagst, jo, dass dieses Retreat oder dieses Seminar ist natürlich für Leute, die ein bisschen fitter sind, weil, oder gibt es da eine Möglichkeit, da mit dem Auto einfach hochzufahren bei bestimmten Bergen?
Also ich nehme mal ein ganz ein spezielles Hotel raus. Das ist das Partnerhotel von diesem Kvarner Palace hier. Das steht in der Weiße Gletscherwelt oben. Das ist Berghotel Rudolfshütte. Vielleicht hat das jemand schon gehört, aber das ist also ein 3-Sterne-Hotel, das auf 2300 Meter steht und dort oben kommt man nur mit der Gondelbahn hin. Ja? Man ist quasi im Hochgebirge und geht vom Hotel dann los. Also ein bisschen Trittsicherheit, sage ich mal, muss vorhanden sein in solchen Gebieten. Ja, es gibt natürlich auch leichtere grüne Berge, sanfte Wiesen oder was auch immer, wo das kein Problem ist. Das sind dann meist Almhütten und so. Aber bei den Hotels oder speziell bei diesen Hotels muss das so sein. Ja, und da steckt aber eben dieses Abenteuer drinnen, Neues zu entdecken. Ja, also man geht schon geführte Wanderwege entlang zu bestimmten Spots, aber meistens sind es solche Spots wie Gletschertore oder Gletscherseen oder so, wo die Leute vorbeirennen oder speziell diese Spots gar nicht kennen, weil sie da eben nicht hinten reinschauen. Ja. Und die kenne ich eben, diese Spots. Das ist eben das Schöne daran. Ja. Gehen ist so, dass das oft auch mit Überwindung zu tun hat. Also ich habe immer wieder Leute dabei gehabt, die auch gewisse Angst haben vor der Höhe, ja, die das vielleicht nicht gewöhnt sind. Aber selbst hier besteht die Möglichkeit, ich zwinge niemanden dazu, das wissen die auch, aber es besteht die Möglichkeit, es zu schaffen. Ja, es klingt ein bisschen komisch jetzt, aber man schafft es auch, wenn man richtig denkt. Also ich kann die Leute dorthin führen, richtig zu denken. Ja. Und wenn sie denken, dann gehen sie. Und dann ignorieren sie diese Sache, die gefährlich sein könnte. Und das Schöne ist nachher, wenn sie es geschafft haben, dann ist diese Freude umso größer. Ja. Also ich mache jetzt keine Klettertouren oder was. Das sind Wanderwege, ich sage einmal mittelrote Wanderwege, die ich gehe. Die können einmal in einer ausgesetzten Hanglage sein oder so. Oder wo man halt einmal über einen Stein drüber muss. Aber im Endeffekt hat es bis jetzt noch jeder geschafft und ja, das ist halt, steckt dann im Foto drinnen. Ja, ich habe es geschafft, an diesen Ort zu kommen.
Sehr schön. Dann, wie machst du das, wenn jetzt, sag ich mal, sich jemand bei dir anmeldet oder eine Anfrage stellt oder so? Da muss ja auch so ein bisschen gebrieft werden, ne? Was genau klärst du da und wie? Weil zum Beispiel jetzt, gerade jetzt auch bei so Bergen, braucht man eine bestimmte Ausrüstung vielleicht oder bestimmte Kleidung. Mit der Kamera und Nachthimmel könnte man vielleicht eventuell bestimmtes Equipment verwenden und generell für die Reise muss man ja bestimmte Sachen voraussetzen oder vielleicht bestimmte Länder brauchen bestimmte Einreisepflichten oder so. Wie machst du das? Wie klärst du das vorab mit den Kunden?
Also bei bestimmten Ländern, wenn es jetzt ins Ausland geht, wie eben Südsee oder was, das wird dann natürlich übers Reisebüro abgewickelt, diese ganzen Einreisebestimmungen. Ich habe es natürlich auch auf meinen Webseiten drauf. Was die Berge anbelangt, da gibt's, also das ist eigentlich eine sehr persönliche Sache. Die Kunden, die kontaktieren mich auch per E-Mail, Telefonat. Ich habe Online-Formulare dabei, wo sie mich anschreiben können, speziell zu einem Hotelseminar oder so. Da können sie Fragen stellen. Ich rufe dann auch gerne zurück und so. Es funktioniert eigentlich ganz gut, weil die Frage, kann ich denn das gehen, kommt sehr oft. Ja. Und dann muss ich denen halt auch erklären, wie schaut das Gelände aus dort, wie ist der Weg. Es gibt Bilder, wo man sich diese Wege auch anschauen kann. Ja. Und ich habe auch ein ganz gutes Gefühl, dass ich die Leute dann einschätzen kann, ob sie gehen können oder nicht. Ja. Das hat eigentlich immer noch funktioniert. Also es gab eine einzige Dame, die einmal umgedreht hat, aber da habe auch ich gesagt, das macht keinen Sinn, weil wenn sie hochkommt, kommt sie nicht mehr runter und das wäre gefährlich gewesen. Aber das kann man einschätzen und das wusste sie selbst auch. Ja.
Mein Abteilungsleiter damals hat gesagt, wenn du hochkommst, dann kommst du auch immer wieder runter. Musst einfach nur runterfallen dann.
Ja, ja. Na gut, okay, das möchte ich lieber nicht machen. Aber ich weiß, das höre ich dann von meinen Teilnehmern auch oft. Ja. Eben gerade diejenigen, die sich schwer tun beim Gehen, die gehen das auch oft mit Stöcken auch, dass sie sich abstützen können. Aber da wird halt der Späß gemacht und man geht auch sehr langsam. Ich helfe auch, wenn jemand zum Beispiel Angst hat, irgendwo hinzutreten, dann sage ich, wie er die Füße treten soll, weil das Gehen in den Bergen ist ja einfach auch eine Lernsache. Ja? Man muss das Vertrauen zu diesem Gelände schaffen und dann geht es eigentlich ganz leicht und man tut seinem Körper eigentlich auch was Gutes, weil man trainiert das Sprunggelenk, Kniegelenk, die ganzen Muskeln, das, was in jedem, ich sage mal, Büro eigentlich vernachlässigt wird.
Ja, eine Natur sein, sich bewegen, mit Gleichgesinnten und seiner Kamera. Also da kann sich ja die meisten Fotografen sich mit identifizieren.
Das sind die vier Fotozeiten, von denen ich noch gerne ja auch erzählen würde.
Wenn, ja, dann hau raus, wenn wir jetzt direkt da drin
sind. Ich weiß, ja, wenn wir gerade da drinnen sind. Also das ist ein guter Ansatz gewesen. Also ich habe mir damals bei der Gründung die Frage gestellt, was macht ein Bergsteiger, der nicht fotografiert, auf dem Berg? Also warum Warum tut er sich die Anstrengung an, hochzugehen? Was macht er oben und was nimmt er wieder mit nach Hause? Ja, und ich habe dann auch mit einigen gesprochen, also richtig guten Bergsteigern, die Haute Route, Südalpendurchquerung und was auch immer gegangen sind. Und man hört es ja auch von den Bekannten in den Medien immer wieder, ob das jetzt der Reinhold Messner, die Huber Burben oder was auch immer sind, ja, die sprechen immer darüber, dass sie beim Gehen sozusagen frei werden müssen. Sie müssen ins Jetzt kommen, weil Sie müssen sich konzentrieren, wohin Sie gehen. Ja? Weil sonst, wenn Sie irgendeinen Fehler machen, dann ist es natürlich schlecht. Ja? Und dieses im Jetztsein, diese Konzentration, ist ja genau das, was so befreiend ist für den Menschen. Ja? Deshalb ist das Wandern eben ja, sehr schön. Und da gibt es eben die vier Fotozeiten, die habe ich daraus entwickelt. Das heißt, die erste ist die Gehzeit, die zweite ist die Ruhezeit, dann gibt es die Kreativzeit, also das Fotografieren, und die Emotionszeit, was man mit nach Hause nimmt. Und beim Gehen ist sozusagen die Anstrengung, die körperliche, aber auch die Planung, die davor ist, um irgendwo hinzugehen. Wie stehen die Sterne? Wie ist das Wetter? Wie sind die Wege? Wie ist die Anfang? Alles das, die Vorbereitung für dieses Event. Ja, auch bei mir muss ich sagen, ja, weil ich muss mir auch vorbereiten. Aber auch die Vorfreude, ganz wichtig. Wenn du etwas sagst, nein, eigentlich will ich da gar nicht hin, ich möchte da gar nicht auf den Berg hochgehen, wieso soll ich das tun? Dann brauchst du mal nicht hinfahren, weil dann wird das keine Freude. Ja? Man verbindet sich sozusagen mit dem, was man tun will. Das zweite, dann ankommen, eben Schuhe anziehen, das Ritual der Bergschuhe anziehen, kenne ich von meiner Kindheit an. Ja, das ist so, wie wenn man den Motor startet und dann geht man los. Dann kommt das Gehen selber, dieses rhythmische Gehen. Man kann nicht auf den Berg hochlaufen, schon gar nicht mit einer Kameraausrüstung hinten drauf. Man muss einen Schritt finden, der in deinem Rhythmus ist. Dein Herz, dein Rhythmus. Es darf nicht zu schnell und nicht zu langsam sein. Und wenn du diesen Rhythmus gefunden hast, dann bist du sozusagen im Gleichgewicht. Dann atmest du. Du hörst die Bäume, das Rauschen der Bäume, vom Wasser, vom Wasserfall, von den Vögeln, was auch immer dort ist. Das sind natürliche Geräusche, die laut sein können, die aber große Stille in sich bergen. Und diese Energie der Stille wirkt auf den Menschen. Der Himmel wird blauer, die Pflanzen werden grüner. Ja, und dann sieht man irgendwo ein Tier, ein Reh, ein Wildschwein, was auch immer. Man ist begeistert davon. Und bei diesem Gehen auf den Berg hoch, ja, da powert man sich aus, man kriegt den Kopf frei, man verbrennt nicht nur Fettzellen am Körper, sondern man verbrennt vor allem Gedanken. Das ist so wichtig. Du hast eine Woche lang Stress, 5 Wochen lang Stress in der Firma, pustest drauf auf den Berg und der Körper muss die Energie nicht fürs Denken verwenden, sondern fürs Gehen. Damit lässt du das alles frei. Das macht jeder Bergsteiger. Dann bist du oben, dann fängt die Ruhezeit an. Wenn du auch noch so ein agiler Mensch bist, wenn du auch noch so unruhig bist, ich sage immer, schick jemanden 800 Höhenmeter hoch auf den Berg, der muss drüben Ruhe geben. Ja, also das ist die meditative Phase. Den Gewahrwerden von allem, was ist, ja, diese Schönheit der Natur, von der kleinen Blume bis zu der großen Bergkette im Panorama oder so, ja. Und dieses Anstrengen beim Gehen, dieses Ruhen beim Entstarren schafft eines, es schafft Gleichgewicht, körperliches und geistiges Gleichgewicht, ja. Und wenn du das geschafft hast, und das passiert bei jedem, der da hochgeht, ja, dann bist du frei im Kopf. Und dann nimmst du die Kamera und fotografierst. Und du gehst ungezwungen dran. Dann hast du einen Blick für die schönen Dinge. Ob das jetzt Blume oder Wolke ist, ist vollkommen egal. Die Kreativzeit ist was ganz was Besonderes. Das ist eben ganz individuell für jeden Menschen. Ich kenne das aus der Architektur, wenn man ein Projekt macht, einen Design-Workshop, da arbeitest du ein halbes Jahr dran, du gibst viel Geld aus, du haust deine Ideen raus und dann bist du dort vom Professor oder einem Assistenten und hast du, weiß ich, 30 Sekunden Zeit, das zu erklären. Und von 1000 Studenten dort werden vielleicht 10 gelobt. Der Rest wird so richtig emotional niedergedrückt. Ja? Genau diese Sache ist in der Kreativzeit ja eben der Fall. Du kannst deine Individualität ausdrücken mit deiner Fotografie. Es gibt keine DIN-Norm, es gibt keine Ö-Norm, irgendetwas, der dir sagt, wie das Bild sein muss. Es ist einfach das, was dir gefällt. Ja? Und ich habe einmal ein Buch gelesen von Charles F. Hanel, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein Autor aus dem 18. Jahrhundert, der hat 1912 dieses Buch geschrieben in Englisch und der war Fabrikant und hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man erfolgreich sein kann. Und da hat er sich mit den Methoden der Yogis beschäftigt, wie die denken. Das hat ein Buch zusammengefasst und da steht ein Zitat drinnen: Kreativität ist die inspirierende Energie des Erschaffens. Ja? Also, das ist etwas, was du nicht erzwingen kannst. Das muss sein. Ich sage immer, stell dir ein kleines Kind in der Sandkiste vor, das kann 5 Stunden lang spielen, ja, ohne Essen, ohne Trinken, ohne irgendwas. Das ist nur da, wo es ist. Und ich weiß das aus Erfahrung, dass die ganzen Fotografen, die draußen stehen vom Sonnenuntergang, genau in der Sandkiste stehen. Ja. Da wird man kreativ.
Ja? Sehr schön gesagt. An sich ist es genau das, was du sagst. Wenn man jetzt, ich war letztens in Frankfurt und da war auch wieder ein toller Sonnenuntergang. Ja. Und dann ist ja, sag ich mal, da sind ja auch ganz viele Brücken. Mhm. Und das siehst du immer jeden Abend, immer zum Sonnenuntergang, siehst du da auf den Brücken immer die ganzen Fotografen mit den Stativen und fotografieren dann den Sonnenuntergang. Das ist ja quasi das, was du machst im Kleinen, ne? Dieses, ich sag mal, Meditative zu sich zu kommen, ne? Und das natürlich dann bei dir ein bisschen, sag ich mal, in größerer Form. Ich finde das auch ein bisschen ganz angenehm und so, wie du es auch wiedergegeben hast, ganz gut, dass man dann wirklich mal dann zu sich kommt, weil man kann ja nicht, wenn man, sag ich mal, sich anstrengt und erstmal den Weg gehen muss, kann man ja nicht an 1000 andere Sachen denken. Und vielleicht auch mal einfach mal die Zeit mit der Gruppe genießen, die Zeit in der Natur zu genießen, weil wann guckt man sich denn in Ruhe mal so die Landschaft an oder das letzte Mal die Sterne in Ruhe an? Das wäre natürlich hier mal, endlich mal, das macht man dann in einer geplanten Weise und dann macht man es halt und nimmt sich ein bisschen die Zeit, weil die meisten, keine Ahnung, sind ja den ganzen Tag irgendwie gestresst, dann sind sie den ganzen Tag auf Instagram, den ganzen Tag auf TikTok und nehmen aber sich aber keine Zeit mehr für sich selber, ne, und haben noch nicht mal einmal vielleicht im Leben sowas Tolles gemacht. Von daher finde ich das auf jeden Fall schon mal ganz spannend und sollte irgendwie jeder Fotograf mal irgendwie auch mal ausprobiert haben. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut. Wir haben zum Thema Buch, was du gerade schon gesagt hast, mal ein bisschen ansetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass du da auch an einem Buch werkelst. Willst du da vielleicht ein paar Worte zu verlieren?
Ja, also ich habe das Buch ja sogar schon geschrieben. Das ist, es heißt Die Kraft des Sehens, mehr als nur ein Foto. Und das war, wenn das Taschenbuch wird sicher 200, 300 Seiten haben irgendwo. Ich habe das ganz im Detail beschrieben, wie der Weg zur Fotografie auch anders sein kann, wie man in die Stille kommt, wie man die 4 Fotozeiten erleben kann, was die Kraft der Fotografie ist, was überhaupt Fotografie ist, ja, und was sie sein kann für einen Menschen, ja, also was sie bewirken kann. Alles das habe ich in diesem Buch zusammengefasst. Ich sage einmal so, wie die meisten Autoren auf dieser Welt, die jetzt Verlage nicht so gut kennen, ist es halt schwierig, einen Verlag zu finden, der das ganze Buch da auch rausbringt. Und ich habe viele Verlage schon kontaktiert und mir ist auch aufgefallen dabei, dass auch Verlage, die Fotobücher haben, dann irgendwie immer dann die Sache gestellt haben, ja, aber es geht ja ums Foto. Nein, nein, geht eben nicht. Das Foto darf entstehen. Das ist ja das. Das ist so schwierig, es jemanden, der so auf einer Schiene ist, beizubringen, dass dieses Foto nur ein Endprodukt ist. Der Weg dorthin ist so wichtig. Ja, und ich weiß auch nicht, wieso. Sonst mache ich ja mal einen Eigenverlag. Habe ich mir auch schon drüber gedacht. Ja. Das ist wahrscheinlich der beste Weg. Ja.
Ja, ich habe ja meine Bücher auch selber veröffentlicht. Dann eben, machen wir es bei dir genauso, dass wir einfach bei dir dann das Buch selbst veröffentlichen. Dann bist du auch nicht abhängig vom Verlag. Und ist auch angenehmer und besser.
Ja, weil es gibt schon so viele Millionen Bücher über Technik, über jede Sache, die ihr wie fotografiert werden kann, wie man das technisch umsetzt, wie die Gestaltung sein muss, alles Mögliche. Aber ich habe oft das Gefühl, dass ich finde nur wenige Bücher, die den Menschen beschreiben. Ja.
Also komplett schon geschrieben, Cover fertig, alles
tippitoppi? Alles, ich habe alles tippitoppi fertig. Ja, ich bin zum Verlag, möchte einen Verlag haben, damit da auch das Lektorat und so dabei ist. Das wäre natürlich von Vorteil, aber ich kann auch selber jemanden beauftragen. Also das wäre auch die Möglichkeit natürlich. Ich habe sogar noch Ideen, die ich dem Buch jetzt noch hinzufügen könnte, weil da gibt es jetzt einige Sachen, die neu rauskommen sind, sprich KI, die da jetzt im Hintergrund werkelt und ganz extreme Sachen fabriziert. Da habe ich auch natürlich Gedanken dazu. Aber es ist mir einfach wichtig, dieses Buch oder den Inhalt dieses Buch rauszukriegen, dass man eben sehen kann, wie wertvoll Fotografie sein kann. Nämlich auch deshalb, dass man der Fotografie wieder den Wert zurückgibt, den sie einmal gehabt hat. Ich habe da einen Fotografen, also eigentlich zwei Lieblingsfotografen. Eine ist der Sebastião Salgado, der ist ja relativ bekannt. Der hat diesen schönen Film Das Salz der Erde, den hat es da vor ein paar Jahren gegeben. Das ist immer für mich das beste Beispiel dafür, wie emotional Fotografie sein kann. Und es gibt dann nachher eben den Henri Cartier-Bresson, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, das ist ja Gründer, der Mitgründer der Agentur Magnum, der hat das ein schönes Zitat gesagt: Das eine Auge, das geöffnete des Fotografen, blickt durch den Sucher. Das geschlossene blickt in die eigene Seele. Und dieses Gleichgewicht, was in diesen Wörtern drinnen steckt, ja, das ist so mächtig. Und das ist genau das, was ich meine. Die Kamera so als Mittelpunkt zwischen innen und außen, die Technik, der Mensch, alle diese Dinge vereinen sich in einem Punkt. Das Gefühl, die Emotion, die Liebe zu etwas, was man sieht. Also alles das, das ist wirklich ein ganz tolles, kurzes, aber exaktes Zitat. Deshalb, ja, ich finde es genial.
Ja, sehr, sehr schön. So muss das sein. Und nochmal zum Thema Lektorat. Ja, also kann man ja selber machen. Ich habe meine auch beim Lektor, ich glaube, 200 Seiten hast du gesagt, ne? Ist ja auch ähnlich wie meins. Da wirst du so 200, 350 bis 600 wahrscheinlich zum Dreh, je nachdem, bei welchem Lektorat du das machen wirst, ausgeben. Da musst du nicht auf den Verlag warten. Das ist ja jetzt noch relativ erschwinglich, würde ich mal sagen. Und dann kommt auch so an, also ob da, es gibt ja auch verschiedene. Du kannst ja auch nur Korrektur lesen lassen, ne? Dass die Leute dann sozusagen nur die Rechtschreibung und Grammatik dann kontrollieren. Dann ist es noch günstiger. Ein Lektorat, der schreibt das dann natürlich noch so ein bisschen um dann, ne? Also jetzt nicht, dass der Inhalt sich verändert, aber dass der Satzbau dann vielleicht so anders ist, dass es dann, sage ich mal, weil manchmal, als ich mein Buch zum Beispiel auch geschrieben habe, bin ich auch öfters mal in verschiedenen Personen gesprungen, ne? Dass ich zum Beispiel das in meiner Person geschrieben habe und dann, wie ich das sehe, oder ich hab die Leute als du angesprochen, dann als euch, und so, der kontrolliert dann sozusagen auch dementsprechend, ist das alles in einem roten Faden, in einem Sprachfluss. Und wenn du es aber nur korrigieren und Grammatik kontrollieren lassen würdest, der würde dann da nicht drauf achten. Deswegen würde ein Lektorat schon mehr Sinn machen.
Ja, auf alle Fälle. Ich darf auch eines nicht vergessen, ich komme ja aus der Wissenschaft. Ja. Also meine Doktorarbeit hat 660 Seiten gehabt, und das sind jetzt keine Texte, die, wie man sie irgendwo in normalen Büchern findet. Das ist natürlich was ganz was anderes. Da wäre es mir natürlich wichtig, wenn jemand draufschaut. Aber ich denke mal, dass ich das schon halbwegs gut geschrieben habe. Rechtschreibung ist natürlich auch eine Sache, die kontrolliert werden muss. Ich muss auch eins dazu sagen zu dem Buch. Also ich habe einen großen Liebling. Das ist der Eckhart Tolle. Ich weiß nicht, ob ihr du den kennst.
Ja, ich habe das ist Buch von ihm gelesen. Ich glaube, Jetzt hieß das.
Genau, Jetzt die Kraft der Gegenwart heißt das Buch. Und ich habe dieses Buch vorher, bevor ich gegründet habe, gelesen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, das, was der drinnen schreibt, obwohl er kein Fotograf ist, passt zu 100% zur Fotografie. Ja, das ist so wunderbar beschrieben, wie der Geist funktioniert, wie man sich dadurch verändern kann. Man muss sich hier vorstellen, wenn man ein bisschen so ans Denken oder hinschaut, wie das Denken funktioniert, dann sind so Dinge, wie man denkt, Jahre, Jahrzehnte negativ oder überirrt etwas oder hat Angst, dann bilden sich ja diese Synapsen, diese Bahnen im Gehirn zu Autobahnen aus. Ja, da wird man immer wieder dasselbe denken, ja. Und mein Gedanke ist ganz einfach. Der sagt, ja, wenn du permanent rausgehst in die Natur, regelmäßig, ja, und immer wieder was Schönes erlebst, dann muss das ja auch in die entgegengesetzte Richtung funktionieren, ja. Also hat die Fotografie das Potenzial, einerseits das Denken des Menschen zu beeinflussen oder zu verändern, aber sie hat auch das Potenzial, extrem viele Menschen zu erreichen. Weil jeder heutzutage fotografiert, egal ob mit dem Handy oder mit der teuren Ausrüstung. Und zählt man dazu nachher noch die spirituellen Menschen dieser Erde, ja, oder nur in Deutschland oder was, dann steigert sich die Zahl noch einmal, ja. Also jetzt aus dem geschäftlichen Sinn gesehen, hat man eigentlich die Möglichkeit, Menschen richtig, richtig zu erreichen und auch zu verändern hin zum Guten. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber im Endeffekt ist das mein Wunsch, dass jeder Fotograf, der bei mir teilnimmt, nicht mir nur das gute Foto zeigt. Ja, die entstehen, das ist okay. Aber ich möchte ihn sehen, dass er Freude hat. Wenn ich ihn eigentlich nicht mehr sehe draußen in der Natur, dann habe ich ihn genau dort, wo ich ihn haben möchte, nämlich bei sich selbst. Ganz simpel. Ja? Und da entstehen dann die Fotos. Ja, also ich möchte einfach nur kurz darauf hinweisen, ich bin jetzt in Kroatien, ich habe noch ein paar Seminare, die jetzt folgen. Nur als Beispiel, ich bin jetzt die nächste Woche in Kärnten und Slowenien unterwegs, zum Beispiel diese berühmten slowenischen Kirchen, die Svetis, Bled, das ist ein berühmter Ort zum Fotografieren, aber da gibt es noch andere tolle Kirchen. Ich fahre dann weiter auch, zum Beispiel im Karwendelgebirge bin ich zweimal am Plumsjoch oben zur Blauen Stunde und Sternen. Klar, bei Neumond auf der Falkenhütte. Die ist natürlich ganz was Tolles, weil das sind alles Gebiete, wo es kein Fremdlicht gibt. Ich bin zum Höhepunkt der Perseiden, des Meteorschauers am Piz Boé, auf einer Hütte auf 3152 Meter. Da geht man aber nicht weit hoch, weil da fährt der Gondelbahn hin und da muss man einen Teil, 300 Höhenmeter geht man dann. Da bin ich 4 Nächte oben, 3 Nächte oben, 4 Tage. Und vielleicht für die Fotografen unter euch noch eine Idee oder ein Hinweis. Mich hat vom Will Magazin Verlag, er bringt diese Zeitschrift Fine Art Printer. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Fine Art Printer. Das gibt es seit 10 Jahren, wo eben besondere Prints und so beschrieben werden in dieser Zeitschrift. Der Gründer kommt hoch mit einem Epson P900 auf das Berghotel Rudolfshütte. Und wird oben dann mit den Fotografen gemeinsam Prints machen, also die richtig ausdrucken. Und dann kann man die großen A2-Drucke dann eben dort oben
Ja, geil.
bekommen. Ja, das ist
Geil.
vielleicht noch ein guter Hinweis. Das ist im August, Ende August, ist vorletzte Augustwoche. Ja.
Sehr schön. Also für alle Leute, die Interesse haben, schaut gerne mal auf der Webseite vorbei. Er hat sie ja vorhin genannt. Ich werde aber die Webseite auch nochmal in die Beschreibung packen. Dann kann da jeder einmal
Genau.
draufklicken. Gut,
Ja.
mein lieber Günther, dann vielen Dank. War ein richtig geiles Gespräch. Wenn wir in Zukunft mal gerne mal wiederholen, dann wünsche ich dir natürlich noch einen wundervollen Abend. Guten Appetit wahrscheinlich
Danke,
auch mit den ganzen
danke, ja.
Teilnehmern. Und ja, einen schönen
Ich
Abend,
gehe
ne?
jetzt runter, ja. Danke dir auch,
Gerne,
gell?
ciao, ciao.
Tschüss, bitte.